Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir, du, Natur, deinem Podcast für sanfte Medizin. Wie bereits angekündigt, geht es heute um Lithium. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter.
Hallo Benjamin.
Ja Peter, heute wollen wir uns mit Lithium beschäftigen. Viele kennen Lithium ja von den Batterien, weit verbreitet. Lithium wird aber auch schon in der Medizin seit vielen Jahrzehnten genutzt, auch wenn der Wirkmechanismus des Lithiums noch gar nicht so ganz klar ist, Peter.
Ja, in der Tat ist es so, Benjamin, dass da noch einiges geforscht werden muss. In der Tat war es schon bereits 1859 ein Arzt, der Lithium zur Behandlung der Gicht eingesetzt hat. Doch es erwies sich als unwirksam. Einer der ersten war der dänische Psychiater Fritz Lange, der Ende des 19. Jahrhunderts einen Patienten mit periodischen Depressionen erfolgreich mit Lithiumsalze behandelt hat. Lithiumsalze machen keine körperliche Abhängigkeit, das war toll, doch die therapeutische Breite von Lithium ist sehr, sehr gering. Das bedeutet in der Tat, dass der Patient hoch risikoreich ist, wenn die Therapie nicht von einem Arzt überwacht wird. Denn in der Tat bedeutet das, dass es zu giftigen Mengen kommen kann, bis eine gewünschte Wirkung eintritt. Deshalb ist also an dieser Stelle schon mal gesagt, dass Selbstbehandlungen sehr gefährlich sein können und wir dringend davor abraten. Aber wer unter ärztlicher Aufsicht steht, regelmäßig die Blutkontrollen macht, hat das Medikament eine tolle Wirkkraft. Die therapeutische Breite, bei denen Lithium im Körper dann vorliegen soll, liegt in der Regel beim Erwachsenen zwischen 0,6 und 0,8 Millimol pro Liter. Man hat die Nebenwirkungen schon ab Werten über 2 Millimol pro Liter beobachten können. Das wären zum Beispiel ein Zittern, der Fachmann sagt dann ein Tremor, oder eine Muskelstarre, ein Rigor, oft vergesellschaftet mit Übelkeit, Erbrechen. Manche Patienten bekamen auch heftige Herzrhythmusstörungen und die weißen Blutkörperchen sind über die Maß angestiegen. Davon spricht der Patient von einer Leukozytose. Das heißt also, falls die geringsten dieser hier genannten Symptome auftreten und ein Patient Lithium zu sich nimmt, soll er sich in eine ärztliche Überprüfung begeben. Im Blut kann man das rasch prüfen. Und dann kann man abschätzen, ist es ein eigenes Krankheitsbild oder hängt es gar mit einer Überdosierung zusammen? Ist es zu wenig, ganz klar, Benjamin, dann kann natürlich auch keine Überdosierung erfolgen, aber auch die erwünschte Wirkung bleibt aus.
Dann lass uns doch zunächst, Peter, auf die positiven Wirkungen eingehen, die Lithium oder Lithiumsalze im menschlichen Körper bewirken.
Gehen wir eher in die Gegenwart, Benjamin, denn da ist es der australische Psychiater John Cade, der lebte von 1912 bis 1980 und er fand, dass Lithium eine wirklich antimanische Wirkkraft innehat. 1949 hat er ausführlich darüber berichtet in einer pharmakologischen Zeitschrift und er hat mit verschiedenen Lithiumsalzen gearbeitet. Das heißt also, mit Lithiumurat hatte er die Toxizität der unterschiedlichsten Lithiumverbindungen deutlich gesenkt. Er testete die Lithiumsverbindung zuerst an sich selbst, sehr heroisch muss ich sagen, denn er war ja gesund. Später hat er einen Exkurs gemacht in Lithiumcitrat oder Lithiumcarbonat. Und von denen war überzeugt, dass gerade Patienten mit Schizophrenien, Manien, aber auch welche, die dauernd unter Melancholien litten, eine deutliche Verbesserung innerhalb kürzester Zeit erzielen konnte. In den folgenden Jahren wurden die Lithiumverbindungen durch Neuroleptika abgelöst und deswegen kamen sie mehr oder minder ins Hintertreffen. Aber wie es so oft ist, denn Neuroleptika konnten besser dosiert werden. Wie schon eingangs erwähnt, ist diese Bandbreite der Dosierung und im optimalen Bereich in der Überdosierung sehr gering. Kurzum, heute fand man tatsächlich, dass auch gerade bei Patienten mit so Stimmungsschwankungen, die zeitgleich unter einem Cluster-Kopfschmerz litten, mit Lithium gut behandelt werden konnten. Und unter dem Begriff der Neuroleptika oder Antipsychotika versteht man eine große Gruppe von Psychopharmaka, die zwar eine sedierende, also eine dämpfende und eine antipsychotische Wirkung besitzen. Darunter versteht der Arzt einen Realitätsverlust, die der Patient in sich trägt. Leider wissen wir ja immer noch nicht ganz genau, wo, an welcher Stelle hundertprozentig dieses Krankheitsbild sich bildet und dann mehr oder minder aus oder über ein besonderes Maß über den gesamten Menschen dann herrschen kann. Bei einer Langzeitanwendung von Lithium über mindestens 10 Jahre konnte leider gezeigt werden, dass die Nierenfunktion deutlich beeinträchtigt wurde und in seltenen Fällen auch tatsächlich das Risiko für einen Nierentumor anstieg. Nichtsdestotrotz, wenn regelmäßig der Wert bestimmt wird, alles keine Gefahr. Ja, Benjamin, wollen wir zuerst uns über die Gegenanzeigen unterhalten, das heißt also die Kontraindikation, bei denen unter keinen Umständen Lithium als Arzneimittel angewendet werden darf. Das ist einmal bei einer ausgeprägten Hyponatriämie, das heißt also, wenn der Spiegel der Natriumionen im Blut deutlich erniedrigt sind. Der Normwert hierfür liegt bei 135 bis 145 Millimol pro Liter. Aber auch bei einer schweren Nierenschwäche, also einer Nierenfunktionsstörung, der Fachmann spricht von einer Niereninsuffizienz, oder auch wenn ein akutes Nierenversagen droht. Ebenso darf Lithium nicht angewandt werden bei einem akuten Herzinfarkt oder beim älteren Menschen mit einer Herzschwäche, einer sogenannten Herzinsuffizienz. Nicht ganz unerwähnt sollten die relativen Kontraindikationen sein. Das ist zum Beispiel eine Schwangerschaft. Also da bitte Rückfrage beim Gynäkologe. Eine weitere Kontraindikation, aber relativ betrachtet, ist eine Morbus-Addison-Erkrankung. Da haben wir einen Hormonmangel der Nebennierenrinde. Und das kann aber der entsprechende Patient eigentlich eben entsagen, denn diese Krankheit ist doch gut zu diagnostizieren. Die Mediziner sprechen dann von einem kompletten oder einem Teilausfall der Hirnhangdrüse, das ist ja die Hypophyse, die sich hinter der Nase in einer knöchernen Vertiefung des Schädelknochens auf Höhe der Augen befindet, also ist die Schädelbasis genauer gesagt. Und dort haben wir dieses erniedrigte adenokortikotropes Hormon, das ACTH, das hier mehr oder minder ausgefallen ist. Also hochkomplexe Zusammenhänge. Nun, was die Natur bietet, ist natürlich Lithium in einmal den tierischen Lebensmitteln, wie zum Beispiel in Eier, Butter, Fleisch, als auch natürlich im Wasser.
Ja, bei den natürlichen Quellen von Lithium ist es so, dass die pflanzlichen Lebensmittel den tierischen Produkten in ihrem Lithiumgehalt überlegen sind. So findet man im Fleisch beispielsweise nur etwa 12 Mikrogramm pro Kilogramm Lithium. Dagegen steht ein Lithiumgehalt bei Vollwertgetreide oder auch Gemüsesorten wie Zwiebeln oder Knoblauch, Zuckerrüben, aber auch Kartoffeln mit 0,5 bis 3,4 Milligramm pro Kilogramm entgegen.
Ja, Benjamin, Mikrogramm zu Milligramm, das bedeutet, wir haben bei Milligramm den Faktor 1000 mehr. Also du siehst, dass die Pflanzenesser durchaus besser mit Lithium versorgt sind.
Als wir uns zur Vorbereitung auf diese Folge mit Lithium auseinandergesetzt haben, Peter, war ich überrascht, dass der Tagesbedarf für einen Erwachsenen mit Lithium bei 10 Milligramm liegt. Und demgegenüber steht allerdings eine Aufnahme von Lithium in der Bevölkerung in Deutschland bei lediglich 3 Milligramm. So kann man also von einer dauerhaften Unterversorgung in der breiten Bevölkerung ausgehen. Interessant wird diese Unterversorgung unter dem Aspekt, dass Lithium, das hattest du bereits erwähnt, im Trinkwasser enthalten ist. Hierbei gibt es jedoch regional sehr große Unterschiede. Aber was auffällt, ist, dass in den Regionen, in denen der Lithiumgehalt im Trinkwasser höher ist, dort auch die Suizidraten und auch die Anzahl der Straftaten deutlich reduziert ist. Dies wurde in Untersuchungen festgestellt, die sowohl in den USA als auch in Österreich durchgeführt wurden.
Ja, es ist hochinteressant, Benjamin, denn die USA-Untersuchung stammt aus 1990 und ist tatsächlich wissenschaftlich validiert, ohne Wenn und Aber. Eine andere Untersuchung kommt aus Österreich, die zum selben Ergebnis kommt. Und in Deutschland haben wir leider keine Liste, die uns eine deutliche Aufzeichnung darüber liefert, wie viel Lithium in den einzelnen Lebensmitteln vorkommt. Das heißt also, tja, wie können wir positiv auf unser Defizit in der breiten Bevölkerung einwirken? Wir haben gesagt, die Gemüsesorten sind reich an Lithium und deswegen können wir aus unserer Warte sagen, mehr von diesen Gemüse, du sagtest bereits Zwiebeln, Knoblauch, Zuckerrüben, Kartoffeln essen, um eine Verbesserung im Geist- und Gemütszustand zu erzielen.
Ja, manchmal stehen die Angaben, wie viel Lithium im Wasser enthalten ist, auf den Tabellen, auf dem Etikett. So enthalten hochwertige Heilwasser teilweise einen Lithiumgehalt von bis zu 10 Milligramm pro Liter. In meiner Recherche, in unserem Getränkehandel, war es jedoch so, dass die meisten Flaschen, Mineralwasserflaschen, gar keine Angaben zum Lithium machen. Das deckt sich auch mit deiner Schilderung, Peter. Ja, aber ich würde sagen, Peter, dieses Thema ist so umfassend, dass wir daraus eine Doppelfolge machen und wir in der nächsten Woche uns noch intensiver mit Lithium beschäftigen und hier dann vor allem, wie Lithium therapeutisch genutzt werden kann. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche oder auch Anregungen zu diesem Podcast, dann freuen wir uns über eine E-Mail an die E-Mail-Adresse wirdunatur@online.de. Ihr könnt auch unsere Homepage besuchen unter wir-du-natur.de, denn dort könnt ihr euch zu unserem Newsletter anmelden und erhaltet stets die neuesten Informationen zu Fortbildungen und auch zu den Themen der kommenden Wochen. Wir danken euch sehr fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche zu Lithium Teil 2.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig. Alle hier vorgestellten Informationen können nur einen allgemeinen Charakter haben. Sie ersetzen nicht die fachkundige Untersuchung und Behandlung durch deinen Arzt. Bitte wende dich bei anhaltenden Beschwerden an den Arzt deines Vertrauens. Nur auf diesem Wege kann die geeignete Therapie für dich gefunden werden.